Den Earth Day haben wir schon gehabt. Also wir sind eigentlich in diesem Jahr schon drüber und das Anfang Mai. Und dass das immer wieder aufkommt und in allen möglichen Facetten, hat natürlich mit diesem großen Thema zu tun und auch damit, dass wir ganz lange verschlafen haben, entsprechend anzufangen bei dem Thema.
Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe auch gerade bei der Arbeit an dem Ratgeber Nachhaltigkeit im Vertrieb Vermittler kennengelernt, die mit Feuer und Flamme bei der ganzen Sache dabei sind und also mich weiß Gott auch angesteckt haben nochmal, und ich bin nun schon eh auf dem Trip.
Ein Wirtschaften, was es gleichzeitig schafft, innerhalb von planetaren Grenzen zu bleiben und nicht einfach immer zu denken, wir haben ja genug von allem im Überfluss und das geht nie aus. Da wissen wir ja inzwischen, und das schon seit einigen Jahren, das stimmt nicht.
Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur, euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Ja, moin und herzlich willkommen zur 158. Folge eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und ja, ihr habt es am leicht geänderten Intro schon gemerkt, heute ist wieder richtig was los. Ich habe top interessante Gesprächsgäste gefunden, denn vor einigen Wochen, da war ich auf einem Kongress zu Besuch, der hieß Versicherungsvertrieb der Zukunft, und dort habe ich ein Referat von Elisabeth Stiller gehört. Sie ist beim Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft Leiterin Vertrieb und hat einen Ratgeber für Vermittelnde geschrieben, wie man den Job nachhaltig gestaltet, also im Sinne der ESG-Kriterien der Vereinten Nationen. Und das war für mich Anlass genug, mal nach Berlin zu fahren, zum GTV und Frau Stiller zu interviewen. Und es war nicht nur sie dabei, sondern auch noch Frau Dr. Michaela Willert. Beide habt ihr eben schon in den Ausschnitten gehört. Sie leitet die Koordinierungsstelle Nachhaltigkeit beim GTV. So oder so, herausgekommen ist ein echt spannendes Gespräch, das ich euch sehr ans Herz legen kann und das es dann gleich auch gibt. Ja, falls ihr bei YouTube unterwegs seid, diese Folge ist wieder eine reine Audioausgabe. Viele von euch haben in der letzten Woche umgeschaltet und mal auf den YouTube-Kanal von Netfonds geschaut, denn ja, die 157. Folge war die erste Videoausgabe von diesem Podcast. Ihr konntet uns also bei der Arbeit zuschauen, wie ich immer so schön sage. Und es gab auch ein sehr, sehr schönes Interview mit Alexander Brix und mit Sven Noack, und zu Gast war ja Volker Emig, und das gilt auch für euch. Wenn ihr Lust habt, Co-Moderator zu sein beim Netfonds Versicherungstalk, schreibt mir einfach podcast@netfonds.de und ja, dann schauen wir mal, was möglich ist. So, das werden wir auch weiter verfolgen. Das Stichwort Video, das war jetzt mal so ein erster Versuch. Und ja, die zahlreichen Rückmeldungen, die ich bekommen habe von euch, zeigen, das ist ein guter Weg. Da habt ihr Spaß dran und dann soll es auch in Zukunft mehr davon geben. Heute allerdings erstmal wieder eine reine Audioausgabe. So, und bevor wir zum Interview kommen mit Frau Stiller und Frau Dr. Willert, zunächst einmal natürlich die News der Woche. Ja, Provisionsdeckelung kein Ende, möchte man sagen. Die Diskussion ist von neuem entfacht, und zwar aus einer ganz überraschenden Richtung. Denn der BDVM, also der Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler, hat in diesen Tagen mit einer Mitteilung für Aufsehen gesorgt. Man hat sich da getroffen in Ingolstadt, meine ich, und eine Tagung gehabt. Und auf dieser Tagung hat der Präsident dieses Verbandes, Thomas Billerbeck, verkündet, dass er sich vorstellen kann oder es für eine gute Idee hält, wenn ein gesetzlicher Provisionsdeckel bei Lebensversicherungen eingeführt wird in Höhe von 25 Promille und dafür aber die laufende Vergütung erhöht werden soll. Das kommt so richtig überraschend, denn das ist noch gar nicht lange her. Da hat eben genau dieser Verband auch gesagt, das geht überhaupt gar nicht, das ist ein Eingriff in die Gewerbefreiheit und in Grundrechte und so weiter und so fort und das allen drum und dran. Und so ist dann auch die Reaktion gerade. Das Magazin Cash Online hat gleich mal bei den anderen Verbänden herumgefragt und ja, Norman Wirth wird dort zum Beispiel eben genau damit zitiert, dass er sagt, Mensch, ein Provisionsverbot ist doch verfassungswidrig und völlig ungerechtfertigter Eingriff in die Gewerbefreiheit, ebenso wie auch ein Provisionsdeckel. Das ist ja schwierig und vor allen Dingen muss man immer sehen, gekürzte Abschlussprovision ist besonders schwierig dann für den Nachwuchs, der erstmal Fuß fassen muss. Das würde die Branche nochmal zusätzlich unter Druck setzen, wenn man beim Thema Anbau von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Maklerinnen und Maklern denkt. Das wäre dann nicht ganz so einfach. Also das wird kritisch beäugt. Ebenso gibt es auch vom Votum-Chef Martin Klein so eine Nachricht, der das genau gleich sieht. Einzig BVK-Präsident Michael Heinz lässt sich zitieren, dass es bereits adäquate Mittel gibt, um Fehlanreize im Vertrieb entgegenzuwirken. Und er sieht das grundsätzlich auch kritisch, möchte aber auf den BVDM zugehen und mal gucken, ob man da eine gemeinsame Linie findet. Wir werden das verfolgen und euch dann entsprechend mitteilen. So, zweite Nachricht, die ich rausgesucht habe, ist, die Haftungsbeschränkung einer GmbH wird durchbrochen werden können. Darauf weist nochmal unser alter Freund Andreas Schwarz hin. Der hat ebenfalls nochmal dem Magazin Cash Online ein Interview gegeben diese Tage und eben gesagt, Freunde, dieses Gesetz Staruk, für das er ja seit Jahren mit hoher Leidenschaft wirbt, oder er wirbt nicht dafür, sondern er wirbt dafür, darauf zu reagieren. So ist es, glaube ich, besser. Da steckt ein Risiko drin für GmbH-Geschäftsführer. Sie müssen nämlich Risiken erkennen, benennen und Gegenmaßnahmen ergreifen und die einleiten, Vorsichtsmaßnahmen treffen. Und das ist seit Januar 2021, sind Geschäftsführer dazu verpflichtet, ein Risikofrüherkennungssystem im Unternehmen zu installieren. Die Gewerbezentrum des Bundesverbandes der Sachverständigen für das Versicherungswesen helfen dabei. Wer wissen will, wie das funktioniert und wie man da Mitglied werden kann, wende sich bitte genau an diese Organisation, die wir auch seit Jahren sehr gerne unterstützen. Und Andreas Schwarz weist eben nochmal darauf hin, wenn einem GmbH-Geschäftsführer nachgewiesen wird, zum Beispiel im Falle einer Insolvenz, dass er dort nicht rechtzeitig vorgesorgt hat, dann ist er möglicherweise unbegrenzt dafür persönlich haftbar. Und genau diese Haftungsbeschränkung der GmbH wird durchbrochen. Mit diesem Ding kann man auf Gewerbetreibende zugehen, damit kann man Umsatz machen, damit kann man sich mit Steuerberatenden zusammentun und sagen, hier, wir haben ja ein gemeinsames Thema. Und wie gesagt, wer da Interesse hat, wende sich an Andreas Schwarz, wende sich an den BVSV und informiert sich. So, und letzte Meldung für heute betrifft mal wieder die gute alte Altersversorgung. Die Chefin der Deutschen Rentenversicherung, Gundula Rosbach, hat sich nämlich zu Wort gemeldet und eingegriffen in die politische Diskussion, die ja nach wie vor läuft. Die geförderte Altersversorgung soll ja auch noch reformiert werden in dieser Legislaturperiode. Und ja, also zuletzt waren dort Überlegungen bekannt geworden, dass auch Produkte eine Förderung erfahren sollen, die gar keine lebenslange Rente vorsehen. Und dagegen hat sie sich entschieden gewandt und dem Handelsblatt gesagt, die Menschen unterschätzen nach wie vor ihre Lebenserwartung. Also da werden immer mehr werden über 100. Und geplant ist eben auch, Entnahmepläne zu fördern, die mit dem 85. Lebensjahr enden. Und davor hat gerade vor wenigen Tagen auch schon die Deutsche Aktuarvereinigung gewarnt und gesagt, das suggeriert eine Sicherheit, die gar nicht da ist. Weil, was mache ich mit dem Leben und den Kosten, wenn ich 85 Jahre bin und dann ist das Geld weg. Also sie plädiert mit den Aktuaren zusammen eindeutig dafür, nur Produkte zu fördern, die dann auch eine lebenslange Rente zahlen. Und ja, das, ich meine, da renne ich bei euch wahrscheinlich offene Türen, denn das dürfte in euren Gesprächen auch eine große Rolle spielen, dass man sagt, in der Basis muss erstmal das lebenslange, das Langlebigkeitsrisiko abgesichert werden und dann können wir von mir aus über alles andere noch nachdenken. Und das waren sie dann auch schon wieder für diese Woche, den 12. Juni, die News der Woche. So, und dann kommen wir nun zum Interview. Wie versprochen, war ich beim GDV und freut euch auf das Gespräch mit Elisabeth Stiller und Dr. Michaela Willert. Viel Spaß. So, liebe Leute, heute ist der Olli mal wieder in Berlin und an einem ganz besonderen Ort, der strategisch extrem günstig liegt, denn gerade auf dem Fußmarsch hierher bin ich an zwei wesentlichen Ministerien für unsere Branche vorbeigegangen, nämlich dem Arbeitsministerium, da wo die Rente entschieden wird, und auf der anderen Straßenseite quer gegenüber sitzt der Finanzminister, nicht schlecht, und mittendrin der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft, und da darf ich heute zu Gast sein und ich begrüße Elisabeth Stiller und Frau Dr. Michaela Willert, hallo.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Herzlich willkommen im Netfonds Versicherungstalk und danke, dass Sie die Zeit haben, und dieses Gespräch zu führen. Mein Podcast beginnt immer mit der Frage, was steht auf Ihrer Visitenkarte? Frau Stiller, wollen Sie vielleicht mal anfangen? Wer sind denn Sie überhaupt?
Ja, also primär steht natürlich mein Name drauf. Ne? Dann gibt es das Logo vom GDV, das ist schön rund und bunt. Und dann steht da drunter Leiterin Vertrieb. Wobei wir natürlich weder Produkte noch Dienstleistungen wirklich vertreiben, aber wir vermitteln Ideen, Konzepte, sowas in dieser Art. Wir sind ja Interessenvertretung und alles, was mit dem Thema Vertrieb zu tun hat, läuft bei mir und bei meiner Abteilung, bei meinem Team durch.
Okay. Liebe Frau Stiller, wir haben uns ja kennengelernt auf dem Kongress Versicherungsvertrieb der Zukunft. Da haben Sie auf Ihren Ratgeber, Ihre Handreichung zur Nachhaltigkeit im Vertrieb hingewiesen. Das ist der Grund, warum wir Sie getroffen haben. Genau. Dann habe ich Ihnen meine Fragen geschickt und haben Sie gesagt, oh, da wollen Sie ja ganz schön viel über Nachhaltigkeit wissen. Und deswegen haben wir auch noch, oder haben Sie vielmehr, dann auch noch die Frau Dr. Michaela Willert eingeladen. Was steht denn auf Ihrer Visitenkarte?
Hallo, auf meiner Karte steht drauf Koordinierungsstelle Nachhaltigkeit im GDV. Koordinierungsstelle heißt tatsächlich Koordinierung. Das Thema ist ja so vielschichtig, dass wir eigentlich in fast allen Abteilungen, die wir hier beim GDV haben, Menschen haben, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, mit der Regulierung, und da irgendwie im Auge zu behalten, wo laufen wir da eigentlich hin, wo laufen wir da lang, dazu bin ich mit da. Und wir haben seit 2021 ja eine eigene Nachhaltigkeitspositionierung für die Branche entwickelt, eine Roadmap, wo will Versicherung eigentlich hin? Und da auch drauf zu gucken, ganz konstruktiv, wo können wir einen Beitrag leisten, wie sieht das aus? Und darüber auch einen Bericht zu schreiben, jedes Jahr, das ist meine Aufgabe hier im Verband.
Sehr verantwortungsvoll klingt das und wir werden da auch gleich natürlich noch drauf kommen. Aber zuallererst würde mich mal von Ihnen beiden interessieren, wieso sind Sie eigentlich in der Versicherungsbranche gelandet? Was fasziniert Sie denn hier? War das Zufall oder haben Sie es bewusst ausgesucht? Oder wie war das bei Ihnen, Frau Stiller? Warum Versicherung?
Also war Zufall, nicht bewusst ausgesucht. Ich habe auch Geschichte studiert und habe dann irgendwann festgestellt, dass man dass es nicht so schön ist, wenn man seine eigene Meinung verkaufen soll. Und wenn man muss ja immer jemanden finden, der es druckt und dann heißt, was, so können Sie die Frage aber nicht stellen und so kann man das nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, ich mache was ganz anderes. Und über diesen Umweg habe ich dann nochmal ein zweites Studium draufgesetzt, habe nochmal BWL studiert und bin in der Versicherungsbranche gelandet. Was mich daran fasziniert, ist, dass wir erstaunlich viel zu bieten haben, gerade wenn man daran denkt, was Deutschland und was Europa braucht, Balance, Stabilität, wir brauchen das im Bereich auf Ökologie, auf Ökonomie, aber auch eben sozial, und da braucht es einen fairen Ausgleich, Interessensausgleich miteinander, und es braucht Mut, es braucht Unternehmertum und das geht immer auch mit Risiko einher. Und an der Ecke, wie gesagt, kann die Versicherungsbranche relativ viel bieten, was die meisten Leute so gar nicht wissen, aber das ist zumindest das, was mich fasziniert. Also wir können einen Beitrag leisten zu finanzieller Autonomie des Einzelnen, des Unternehmens, des Landes, von Europa. Also das kann man breit ziehen. Ne? Wir haben wahnsinnig viel Know-how bei Prävention. Es geht meistens unter, weil die meisten Leute denken, es geht immer nur um Geld. Auch Prävention geht um Geld, wie wir bei bestimmten Diskussionen immer wieder merken.
Ich habe Frau Brione Schulz hier gehabt von dem Nürnberger, die sich ja als Präventionsversicherer positioniert und genau das hier durchaus nachhaltig erklärt hat, wieso sie das so sieht.
Ja. Also vom Grundsatz her können wir einfach da helfen, Risiken zu tragen durch die Verteilung, übers Kollektiv und über die Zeit. Das ist, darum geht es im Wesentlichen. Und was wir aber eben auch können, und da bin ich jetzt schon fast beim Vertrieb, man kann Risikobewusstsein in vernünftige Bahnen lenken. Denn Angst vor irgendetwas, das frisst Seele, das wissen wir alle. Und wir möchten, dass sich Mut locker macht, dass Unternehmertum entsteht. Und das ist mit Risiken verbunden, dafür gibt es Profis. So. Und für diese Profis sitzen wir hier.
Frau Stiller, was war Ihre Motivation oder wie sind Sie hergekommen? Was fasziniert Sie?
Sie meinen jetzt die Michaela.
Frau Willert, ja, Entschuldigung.
Ich bin Sozialwissenschaftlerin tatsächlich auch und ich habe, bevor ich zum
Verband... Passt gut, finde ich.
Ja, bevor ich zum Verband gekommen bin, relativ viel über Rente und Altersvorsorge geforscht. Und das war genau die Zeit, als die private Altersvorsorge eingeführt wurde. Das heißt, das war tatsächlich die Frage, was kann jetzt eigentlich Versicherung leisten in einem Feld, was ursprünglich ja eigentlich der Staat mit der gesetzlichen Rente absichern sollte. Und da habe ich das Versicherungsprinzip noch mal genauer kennengelernt. Also dieses für mich ganz faszinierende Ding, die Idee, dass es nicht einfach simples Ansparen und Aufeinanderstapeln von Münzen ist und dann wartet man auf den Zins, sondern das, was Elisabeth gerade auch schon gesagt hat, dass Menschen kleine Beträge zusammentun und dafür sorgen, dass wenn einem oder mehreren davon was Größeres passiert, Geld zur Verfügung steht. Also dieser Kollektivgedanke, das gemeinsam im Kollektiv Risiken tragen zu können, finde ich eine unglaublich spannende und tolle Erfindung. Und das Ganze unterliegt mit simpler Mathematik und
Eleganz. Simpler, ich kenne ein paar Mathematiker, denen werde ich das jetzt sagen, dass sie das für simpel halten.
Vom Prinzip, das Gesetz der großen Zahl, das liegt mir zugrunde. Und wie das Versicherung schafft, in wirklich alle Bereiche, die Elisabeth auch gerade genannt hat, dieses Prinzip zu installieren und dadurch was zu ermöglichen, das finde ich spannend. Und zum Verband bin ich gekommen, weil es hier genau die Schnittstelle ist zwischen Politik und zwischen Versicherung und der Wirtschaft und in beides reinschauen zu dürfen und vermitteln zu dürfen als Verbandsmitarbeiterin, das hat mich gereizt.
Jetzt haben Sie so viele Stichworte genannt, dass ich ahne, ich muss noch mal wiederkommen. Aber heute haben wir uns ja ein anderes Thema auf die Fahne geschrieben, das ist eben Nachhaltigkeit. Frau Willert, ich bleibe mal bei Ihnen. Sie haben ja gerade gesagt, Nachhaltigkeit ist quasi schon Ihr zweiter Vorname, seitdem Sie hier sind und seitdem Sie sich damit beschäftigen. Ich habe manchmal den Eindruck, es ist dort eine gewisse Ermüdung eingetreten. Diese Vokabel wird so häufig in unterschiedlichsten Zusammenhängen genutzt. Ja, ich sage manchmal im Scherz, also jeder, der heute seine Altpapiertonne rausbringt, sagt ja, hurra, ich bin nachhaltig. Und es gibt wahnsinnig viele Diskussionen darüber, was jetzt genau nachhaltiges Verhalten, nachhaltiges Wirtschaften, Anlegen ist. Können Sie den Begriff eigentlich noch hören? Halten Sie ihn noch für gut?
Ja, das steht auf meiner Karte. Wenn ich den nicht mehr hören kann, dann muss ich hier irgendwas anderes machen. Und ich finde ihn auch richtig. Und ich finde das Prinzip richtig und wichtig. Letztendlich heißt es ja, wir schauen danach, dass das, wie wir leben, wie wir wirtschaften, enkeltauglich wird. Mhm. Also auch in mehreren Jahrzehnten noch funktioniert. Und dass wir eine Wirtschaftsweise haben und eine Lebensweise, die auf der einen Seite auf wirklich so einen gesellschaftspolitischen Konsens beruht, dass das funktioniert. Soziale Grundrechte gehören dazu, Demokratie gehört dazu, Frieden gehört dazu, Gesetzestreue gehört dazu. Das ist das, was der Kern ist, nach unten hin. Und ein Wirtschaften, was es gleichzeitig schafft, innerhalb von planetaren Grenzen zu bleiben und nicht einfach immer zu denken, wir haben ja genug von allem im Überfluss und das geht nie aus. Da wissen wir ja inzwischen, und das schon seit einigen Jahren, das stimmt nicht. CO2 in der Atmosphäre macht Klimaerhitzung. Wasserverschmutzung, das regeneriert sich auch nicht dauerhaft.
Und den Earth Day hatten wir auch schon dieses Jahr.
Den Earth Day haben wir schon gehabt. Also wir sind eigentlich in diesem Jahr schon drüber und das Anfang Mai. Und dass das immer wieder aufkommt und in allen möglichen Facetten, hat natürlich mit diesem großen Thema zu tun. Ja. Und auch damit, dass wir ganz lange verschlafen haben, entsprechend anzufangen bei dem Thema.
Absolut, das ist ganz sicher wahr. Finden Sie denn, dass der Begriff Nachhaltigkeit sauber genug definiert ist? Ich habe eben manchmal so den Eindruck, er lässt durchaus auch relativ viele Spielräume und dadurch eben auch gibt er gewollt oder ungewollt die Gelegenheit, so ein bisschen auszubüchsen, ja, und auch Dinge als Nachhaltigkeit zu titulieren, wo man bei genauerer Hinsicht sagt, naja, jetzt mal ganz im Ernst, also so ist es eben nicht. Es gibt auch noch diese weitergehende Diskussion, da kommen wir gleich noch drauf, bei den Kapitalanlagen. Also der Dr. Zielke von Zielke Research hat neulich beim Versicherungsboten gesagt, er findet, dass inzwischen auch Rüstungsindustrie nachhaltig ist, weil in diesen neuen Zeiten, Stichwort Zeitenwende, Herr Scholz wohnt ja hier um die Ecke, gesagt hat, also eine funktionierende Armee ist demokratiefördernd. Da wird es ja langsam, also da gibt es bestimmt den einen oder anderen, den stellen sich gerade die Nackenhaare auf, oder? Also ist der Begriff sauber genug definiert?
Da es ja ein Prinzip ist, wo wir hinwollen, Prinzipien sauber zu definieren, ist schwierig. Dann davon abzuleiten, was heißt es jetzt eigentlich konkret? Was heißt es für einen Staat? Da haben wir zum Beispiel die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Ja. Die haben sogar ganz klare Indikatoren daran geheftet. Was heißt es, wenn ein Staat nachhaltig ist, dann erfüllt er nämlich seine Ziele bei diesen Nachhaltigkeitsindikatoren. Und wenn wir dann bei Unternehmen fragen, was heißt es denn für die Unternehmen genau, dann muss man tatsächlich immer relativ genau gucken, an welcher Stelle leistet das Unternehmen einen Beitrag dazu, indem es zum Beispiel erstmal Schäden gar nicht erst zulässt, die es sonst vielleicht zugelassen hat. Also dieses Prinzip, was wir auch inzwischen aus der Regulatorik kennen, do no significant harm, füge keine ernsthaften Schäden zu. Bis hin zu der Frage, unternimmt das Unternehmen tatsächlich, daher kommt ja auch der Name, etwas, um diese Nachhaltigkeitsziele auch voranzubringen, bewusst zu erreichen. Und dazwischen ist eine ganz große Bandbreite. Ja.
Das klingt alles, wenn Sie das jetzt so referieren, dann klingt das alles total verständlich und nachvollziehbar. Was glauben Sie, ist der Grund, dass es trotz allem so viel Regulatorik braucht? Da stelle ich jetzt eine Behauptung auf, da können Sie gerne widersprechen, um eben Wirtschaft und Gesellschaft dazu zu bringen, es so zu tun. Also wenn wir alle diese Einsicht hätten, dass eben Nachhaltigkeit, Enkelgerechtigkeit das Maß aller Dinge ist, dann würden die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmerinnen und Unternehmer von ganz alleine auf die Idee kommen und sagen, ich setze mir meine eigenen Grenzen, ich definiere mein Spielfeld, kreide das anders als vorher und sage eben, alles, was ich mache, wird wie so mit so einem Röntgenschirm erstmal geröntgt, ist das auch nachhaltig. Und man hat ja den Eindruck, wenn man das nicht macht, wenn man also keine Regulatorik macht, dann ist vielleicht, es könnte meine alte theologische Ader durchkommen, so diese Untugenden, die im Menschen drinstecken, greifen dann doch vielleicht eher um sich. Also glauben Sie, dass die Regulatorik tatsächlich so sein muss oder würde vielleicht Gesellschaft und Wirtschaft auch von ganz alleine aus Überzeugung schon gute Schritte vorankommen?
Das haben wir seit 85, glaube ich, ungefähr versucht. Also die erste Nachhaltigkeitskommission der Vereinten Nationen war Anfang der 80er Jahre. Okay, da war jetzt gut. Ein bisschen Zeit, freiwillig was zu machen. Ja. Das ist nicht passiert. Und bei der ganzen Regulatorik hängen ja mehrere Aspekte dran. Der eine Aspekt ist, das hat bis jetzt nicht viel gekostet, CO2 in die Atmosphäre zu pusten. Es kostet nichts, wenn der ganze Plastikmüll irgendwo in den Meeren rumschwimmt. Ja. Das ist alles nicht eingepreist in den Produkten, die wir kaufen und brauchen. Und
mit wenn es wir bitter leben. Wird, bin ich auch tot.
Genau.
So, kriege ich ja nicht mehr mit.
Für einige ist das so, aber wir wollen ja bis 2050 klimaneutral werden, also das kriegen wir auch noch hin und wir kriegen auch noch mit, wie sich das Wetter und die Extremwetter bis dahin verändern werden. Das sehen wir heute. Also erster Faktor, hat nicht funktioniert. Zweiter Faktor, man geht ans Geld, indem man Preissignale setzt, Preis ranmacht, ja, an Verschmutzung. Wo das nicht funktioniert, ist das nächste, dass man Grenzwerte setzt. Kennen wir ja aus ganz anderen Sachen, aus der Medizin, aus Chemikalien genauso. Grenzwerte setzen, die eingehalten werden müssen. Und der dritte Punkt, der im Moment uns ja auch als Versicherung hier das Leben schwer macht, ist die Frage Transparenz herstellen. Wir haben uns über diese ganzen Fragen, über diese Themen bis jetzt ganz wenig Gedanken gemacht. Es gibt kaum Daten. Wie ich gesagt habe, die Bandbreite von Nachhaltigkeit ist groß. Menschen verstehen was Unterschiedliches. Elisabeth hat vor 2 Jahren eine ganz tolle Studie dazu auch machen lassen, was eigentlich Menschen unter nachhaltig verstehen. Das ist so breit und unterschiedlich und das unterscheidet sich ganz sicherlich von dem, was ein Kapitalanleger unter Nachhaltigkeit
versteht. Das unterstreicht ja vielleicht eben meine These, dass dieser Begriff unsauber ist. Frau Stillert, kommen wir doch mal kurz zu Ihnen, der Sie auch am Ohr am Vertrieb haben. Wie sehen Sie das denn, wenn Sie in den Versicherungsvertrieb denken? Haben Sie da das Gefühl, diese Themen sind tatsächlich tief angekommen oder haben Sie eher das Gefühl, das ist noch ein verdammt dickes Brett, was da gelegentlich gebohrt werden muss?
Die Briten sind ja immer so charmant, ne? Also die würden auch sagen, und das nehme ich dann in dem Fall auch für mich, there's always room for improvement. Also ich bin eher der festen Überzeugung, dass es ein dickes Brett ist.
Okay.
Aber ich habe tatsächlich noch nie einen Vermittler getroffen, der hat gesagt, es geht ihnen gar nichts an. Also es ist vielleicht auch eine Scheu, darüber so zu reden. Aber vom Grundsatz her gibt es viele Menschen in der Bevölkerung, die sagen, also für mich und die meinen reicht's noch, ne? Oder hinterher bin ich tot, so wie Sie das gesagt haben. Warum sollte das bei Vermittlern anders sein? Ne? Und es gibt natürlich Diskussionen darüber, was ist mein kleiner Beitrag wert, ne? Wenn die da im Krieg irgendwas in die Luft pulvern, wie steht das in Relation zueinander? Man kann es auch übertreiben, es gibt den einen oder anderen auch. Also ich habe 2 Kinder, meine Große ist 22, der Kleine 19 und die machen mir schon Vorher, wenn ich sage, ich möchte ganz gerne einfach mal ein Wochenende nach Dubrovnik fliegen, sagen die, das ist weiß Gott nicht nötig. Ne? Also ich habe da durchaus auch kritische Stimmen bei mir zu Hause und das tut auch gut, finde ich. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe auch gerade bei der Arbeit an dem Ratgeber Nachhaltigkeit im Vertrieb Leute kennengelernt, die Vermittler kennengelernt, die mit Feuer und Flamme bei der ganzen Sache dabei sind. Und also mich weiß Gott auch angesteckt haben nochmal und ich bin ja nun schon eh auf dem Trip. Das ist wirklich eine feine Sache gewesen. Das hat mich fasziniert. Diese Vermittler haben, und das unterscheidet sie ja letztlich von der normalen Bevölkerung, das Problem, dass sie sich beruflich mit dem Regelwerk auseinandersetzen müssen. Und das ist nicht fein. Das macht's schwer und das ist zum Abgewöhnen. Mhm. Es ist ein Spießrutenlauf, der da letztlich entsteht. Und zwar für alle Beteiligten. Ich glaube, dass das schon auch ein bisschen was zur Grundstimmung insgesamt beiträgt. Aber wenn Sie mit den, wenn ich mit Vermittlern spreche, dann habe ich den Eindruck, ich habe es mit Unternehmern zu tun. Die denken das weniger in Produkt. Die denken das auch nicht in Kapitalanlage. Die denken das in Unternehmertum. Was ganz konkret kann ich tun? Und sie denken tatsächlich auch an ihre Kunden, kommen vom Kunden her, überlegen, wie kriege ich die erreicht, was ist denen wichtig? Und da sind sie, das ist ja letztlich auch ihre Stärke bei der ganzen Sache. Und da sind sie auf sehr vielfältige Ideen gekommen. Ich kann nur hinweisen, wir haben eine Website, die heißt Die Versicherer und da haben wir unseren Ratgeber Nachhaltigkeit im Vertrieb mit drauf.
Sehr zu empfehlen übrigens, den zu lesen bei der Gelegenheit. Darf ich das unterstützen?
Freut mich. Was wir dort auch drauf haben, ist also nicht nur irgendwelche Vertriebsvorstände, die sagen, dass sie sich das auch an die Brust heften, sondern 6 Vermittler.
Gute Beispiele
sind und wenn man mit denen in die Tiefe geht und mit denen redet und auch mal hört, was die für Erfahrungen gemacht haben auf dem Vorpreschen auf diesem Weg, wie Kunden darauf reagiert haben, was sie selber dabei gelernt haben, was ihre eigene Motivation zu dem Thema ist, fand ich total faszinierend. Auf dem Kongress, wo wir uns gesehen haben, habe ich davon auch berichtet und habe auch berichtet, dass wir Informationsveranstaltungen, Fachtagungen machen und dort auch solche guten Beispiele geladen hatten. Und einer hat am Ende gesagt, also ich bin jetzt hier mit dem Zug angereist, um hier zu reden, das frisst mir den ganzen Tag. Ich möchte Ihnen einen Impuls mitgeben und möchte sagen, versuchen Sie doch einfach mal das nächste Jahr, es war im November, komplett ohne das Kaufen neuer Klamotten zurechtzukommen. Ich habe damals, als wir uns kennengelernt haben, gesagt, ich bin jetzt im zweiten Monat, also ist ordentlich missverstanden worden. Ne? Aber ich kann sagen, wenn jetzt der Mai zu Ende geht, dann sind 5 Monate rum und ich und meine Familie kommen tatsächlich aus, ohne neue Klamotten zu kaufen.
Ja, weiß das der Bundeswirtschaftsminister, dass Sie gerade aufrufen, nicht zu konsumieren und damit das Wachstum zu schwächen?
Nachhaltiger zu sein.
Ja.
Ja. Und dieser Bundeswirtschaftsminister, den wir jetzt haben, ich glaube, der würde mich dafür nicht kritisieren.
Vermutlich nicht, nee, der nicht, das stimmt.
Aber was ich damit eigentlich sagen will, ich meine, wenn man sich damit tatsächlich beschäftigt und wenn man sagt, okay, ich versuche, du hast es gesagt, in planetaren Grenzen, ne, in den Grenzen meines eigenen Haushalts und meiner eigenen Familie tatsächlich auch zu überlegen, in meinem eigenen Unternehmen zu überlegen, was kann ich machen? Es fühlt sich gut an und es gibt einen Drive und es entwickelt sich weiter. Und das war mein Eindruck, alle, mit denen ich gesprochen habe, können dem etwas abgewinnen. Das heißt nicht, dass es die anderen nicht gibt.
Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen das Thema, dass Sie haben es ja gerade gesagt, die Vermittler müssen sich vom Berufswegen damit beschäftigen. Das ist ausgesprochen komplex. Dann kommen jetzt die Unternehmer, ich glaube ab 100 Mitarbeiter müssen demnächst ja Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Darüber liegt übrigens ja auch, darin liegt ja eine Umsatzchance für Vermittlerinnen und Vermittler. Sie können nämlich auf die zugehen und mal über betriebliche Versorgungssysteme zum Beispiel reden und zahlen komplett auf die ESG-Kriterien ein. Da empfehle ich immer wieder Professor Brink zuzuhören, der kann das viel besser darlegen als ich. Aber ist diese Komplexität vielleicht auch so gestaltet, dass sie eben die Menschen auch ein wenig abschreckt? Also gerade die jetzige Regierung, habe ich ja so ein bisschen das Gefühl, zumindest Teile davon, argumentieren ja so, dass sie sagen, naja, also unsere Vorgängerregierungen haben jetzt Jahrzehnte irgendwie nicht so richtig gemacht. Sie haben es angedeutet, Frau Willert, und nun müssen wir ein bisschen schneller agieren, weil wir halt schon so viel Zeit verloren haben. Das ist ja so ein bisschen das Argument 2050. Wir können das eben nicht weiter nach hinten schieben, weil wir dann nicht wissen, wie es dann mit den Kipppunkten und so weiter und so fort. Das führt aber zu einer Komplexität, das führt eben dazu, der Gesellschaft, der Wirtschaft unfassbar viel auf einmal zuzumuten. Sehe ich das so richtig, dass wir vielleicht doch sagen könnte, dann lieber 2 Schritte weniger, aber die konsequent?
Also letztlich ist das Leben ja ein iterativer Prozess, ne? Und in der Tat glaube ich manchmal, dass wir zurzeit, wenn wir auf die Regulatorik schauen, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und das ist zu komplex und zu granular ist. Und da sind wir ja nicht die Einzigen. Also wir haben das versucht, auf dem Entwicklungsweg dieser Legislativakte schon mit reinzubringen und zu sagen, überleg das doch nochmal und wie wirkt sich denn das ganz konkret aus, ne? Aber da ist tatsächlich auch ein gewisser Wille dabei. Nun gut, vielleicht über die Stränge geschlagen, aber ich würde hier ganz gerne mal den Mark Branson zitieren. Darf ich ja, ne? Also der hat ja sich vor kurzem jetzt auch dazu geäußert und ich glaube, das ist eine ganz markante Stimme.
Sagen Sie noch mal eben kurz für die Hörenden, wer das genau ist.
Mark Branson ist der Chef der BaFin und er hat am 14. Mai auf einer großen Konferenz Folgendes gesagt. Also ein Beispiel für die neue Regulierung, die extrem komplex ist, die verschiedenen Regelwerke rund um das Thema Nachhaltigkeit. Also die BaFin sieht das schon genauso. Sie sollten für mehr Transparenz und Klarheit sorgen und dafür, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten steigt. Die Umsetzung dieser Regelwerke ist enorm aufwendig. Okay, das haben wir auch gerade besprochen. Die Wirkung auf die Nachfrage begrenzt. Der Verkauf von nachhaltigen Produkten stagniert. Was müssen wir also tun, fragt er. Und er sagt, wir sollten die Regelwerke systematisch vereinfachen, entschlacken und von Überlappungen befreien. Ja, so, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Was er damit explizit nicht meint, und das sagt er auch, ist, dass man das Rad zurückdrehen sollte. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Intention bleibt. Gewollt ist aber, dass man das Ziel erreicht, ohne dass man den vorhin skizzierten Spießrutenlauf durchlaufen muss. Und da müssen wir jetzt hin.
Ja, können wir denn vielleicht so als Deutsche, liebe Frau Willert, auch mal hingehen, uns darauf konzentrieren, was eigentlich alles schon Gutes läuft? Manchmal denke ich eben zu sagen, ja, vielleicht müssen wir eben doch sagen, klasse, dass du deine Altpapiertonne rausgestellt hast. Es ist eben ein kleiner Beitrag, aber es ist wenigstens einer, anstatt zu sagen, wie, du willst nach Dubrovnik fliegen und dann mit dem Finger auf den zu zeigen. Müssen wir vielleicht auch die Sprache so ein bisschen ändern und uns einfach mal darauf konzentrieren zu sagen, ja, wir Menschen sind nun mal widersprüchlich, wir sind nicht durchgehend stetig, sondern wir gucken mal, der eine ernährt sich eben jetzt anders, der zweite hat seine Mobilität umgestellt, der dritte versucht eben sich erst einen neuen Pullover zu kaufen, wenn der alte echt auf ist. Sollten wir nicht positiver miteinander umgehen?
Auf jeden Fall, das ist ja eigentlich auch das Schöne an Nachhaltigkeit, genau diese Lösungen zu suchen und zu finden. Und dazu muss man manchmal mit ganz neuen Leuten reden, auch als Versicherung, mit denen man vorher gar nicht gesprochen hat, um diese Lösungen zu finden. Wir sehen ganz neue Geschäftsmodelle, die wollen versichert werden. Wir sehen einen Hochlauf von Wasserstoff zum Beispiel. Damit müssen wir uns als Privatperson ja gar nicht weiter auseinandersetzen. Wer ist schon dabei, in irgendwie einer Wasserstoffinfrastruktur rumzubasteln, ja? Aber für Versicherer ist das natürlich ein Thema. So, das heißt, wir haben komplexe Änderungen, die nach vorne gehen, die auch neues Wirtschaftswachstum bringen, die anderes Wirtschaftswachstum bringen, auf der einen Seite. Und dann haben wir diese leidige Regulierung, wo irgendwie an falschen Enden und vieles gleichzeitig angefangen wurde und wo wir uns jetzt gerade durchkämpfen müssen und wo aber ja auch die Einsicht tatsächlich da ist, dass das vielleicht alles noch nicht so funktioniert. Also die Offenlegungsverordnung, da gibt es jetzt schon die ersten Konsultationen, dass die nochmal angefasst und überarbeitet wird. Bei der Taxonomie, um jetzt mal so ein paar Regulierungsschlagwörter zu nennen, ist völlig klar, da kommt jetzt wohl erstmal nichts Neues, sondern da wird geguckt, wie macht man das handhabbar, dass das funktioniert. Weil da gibt es ja eine klare Definition von nachhaltigen Wirtschaften in der Taxonomie. Und ich glaube, das ist jetzt tatsächlich wichtig, auch mit den Berichtspflichten zu gucken, was funktioniert da, wo kann man dann wirklich was Gutes draus ziehen, damit man die Entwicklung positiv steuern kann und nach vorne guckt.
Wer muss sich denn jetzt eigentlich am schlicht ändern, der Einzelne oder die Verhältnisse? Also das ist ja so eine Kernfrage. Ich erinnere mal an die Diskussion ökologischen Fußabdruck, den irgendein völlig harmloser Forscher mal erfunden hat. Dann hat Shell den übernommen und Shell wurde dann sehr dafür kritisiert, weil man ihnen eben unterstellt hat, sie würden die Verantwortung eben auf den Einzelnen abschieben, auf ihre Dubrovnik-Frage, nämlich, dass sie jetzt ein schlechtes Gewissen haben, ne? Oder ich, wenn ich mir ein neues Hemd kaufe, oder sie, wenn sich ein Steak auf den Grill legen. Und wir alle dann hier sitzen und sagen, oh, jetzt haben wir ein schlechtes Gewissen, weil wir gerade was Blödes tun. Und damit die Verantwortung, eben seitdem Shell diese Studie rausgebracht hat, habe ich gelesen, haben sie ihren Umsatz mit fossilen Energien nochmal verdoppelt oder so. Mhm. Also die haben überhaupt genauso weitergemacht und gesagt, die Verantwortung schieben wir gerne hin, soweit die Kritik. Und daraus ist ja immer die Frage, ist es nicht vielleicht auch zu viel verlangt zu sagen, wenn wir sagen, auf den kleinen Makler zugehen und sagen, du sollst dich jetzt gefälligst kümmern, du sollst dafür verantwortlich sein, dass deine Kunden nachhaltig anlegen, du kommst bitte mit dem Fahrrad ins Büro und so weiter und so fort. Und gleichzeitig kann eben das klingt jetzt ein bisschen sozialistisch, aber Großindustrie, Regierung und so weiter, die können eben fossile Energie, die können alle machen, was sie wollen. Wir müssen nicht viel mehr darauf, müssen wir hier alle hier auf die Straße gehen in Berlin und sagen, so Freunde, ihr da im Regierungsviertel, ihr macht jetzt gefälligst die Gesetze so, dass wir die Rahmenbedingungen kriegen, dass wir alle unter denselben Spielregeln spielen und dass eben auch die großen Player mit herangezogen werden.
Ganz einfach sowohl als auch. Also, ich meine, das kann man kurz beantworten. Im Übrigen, also tatsächlich zu sagen, dass wir ein Level Playing Field haben, dass Regulatorik pragmatisch sein muss, umsetzbar sein muss, in der Realität Bestand haben muss. Das ist ja quasi, das gehört zu unseren Petiten überall. Wer unsere Stellungnahmen mal angeschaut hat, das ist auch die Sache, mit der wir immer argumentieren, dass wir sagen, wir sind ja als Interessenvertretung Teil des Gesetzgebungsprozesses ganz normal. Ja. Ne? Also das ist ja nichts, Schmutziges oder sowas, auch alles öffentlich, ne? Es ist unsere Aufgabe zu gucken, wenn ihr dies oder jenes vorhabt im Entstehungsprozess, wie wirkt sich das aus? Wie könnte man es besser machen, wenn man denn die Intention teilt?
Ja.
Und so, also insofern das sowohl das eine als auch das andere. Also die Tatsache, dass wir beide uns jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit im Verband beschäftigen und sagen, wie kriegen wir das einerseits in Richtung unsere Mitgliedsunternehmen und auch der Geschäftspartner unserer Mitgliedsunternehmen, das ist das, was unser Ratgeber zum Beispiel macht und die ganze Vorarbeit, die wir dazu gemacht haben, oder andererseits halt in Richtung Politik auch zu sagen, wir können was beitragen, nimmt uns doch einerseits als Kapitalsammelbecken und andererseits als diejenigen, die Risiken tragen und die auch mit den Konsequenzen leben müssen, wahr. Und das gehört ja beides dazu. Und wie gesagt, auch im privaten Bereich, denke ich, fühlt sich jeder besser, wenn er das ein oder andere so und so macht. Und das finde ich das Schöne an dem Nachhaltigkeitsbegriff. Er ist so breit, dass jeder tatsächlich etwas darin finden kann.
Genau,
so kann auch zurück auch zu unserem Nachhaltigkeitsratgeber. Wir haben ja dort versucht, mehrere Good-Practice-Beispiele mit reinzugeben. Und die Unterhaltung mit den Unternehmern selber zeigt, wie verschieden das sein kann. Hm. Hängt zusammen, wie die Unternehmen positioniert sind, was sie selber für Kunden haben, in welchem Geschäftssegment sie unterwegs sind und natürlich ganz viel auch immer vom Inhaber.
Ja, absolut.
Ich würde vielleicht auch noch mal gern ergänzen. Wir sind ja dabei, die Kapitalanlagen der Versicherungswirtschaft auch auf ESG, da heißt es ja ESG und weniger Nachhaltigkeit, sondern auf ökologische, soziale und gute Geschäftspraxisen hin auch anzugucken. Immer stärker. Und da stecken natürlich in Kapitalanlagen Risiken drin, wenn die Unternehmen, in die investiert wird, nicht ökologisch und sozial und nach guter Geschäftspraxis arbeiten. Und da machen wir uns zunehmend Gedanken drüber, dass das einen Einfluss auf Rendite hat, dass es einen Einfluss aufs Risiko hat. Und das ist ja da. Das ist das, was das Große und das System schon macht und was wir als Versicherung natürlich mitmachen. Und dann kommen die Vermittler und können das aber auch erklären. Was passiert eigentlich mit dem Geld, was da in meiner Lebensversicherung und in meiner Rentenversicherung drin ist? Achtet es darauf oder achtet es darauf nicht? Und wir brauchen ganz viel diese Erklärung und dieses Vermitteln zwischen diesen ganz vielen großen Themen und Bereichen, die es gibt.
Frau Stiller, ich will nochmal auf Ihren Ratgeber zurückkommen, den ich ja gelesen habe natürlich und nochmals gerne empfehle. Sie haben dort unter anderem geschrieben, Vertriebspartner sollten sich besonders der Beratung vulnerabler Gruppen zuwenden. Darunter verstehe ich, dass Sie die vermutlich wirtschaftlich etwas Schwächeren meinen, zumindest auch damit meinen. Ihr Verband hat vor gar nicht langer Zeit eine Studie veröffentlicht, nachdem 40% der Haushalte über den dicken Daumen in Deutschland gar nicht richtig sparen können, plus minus. Also da wird es eng mit der Rente. Das ist vermutlich kaufmännisch nicht so zu vertreten für einen selbstständigen Handelsvertreter oder einen selbstständigen Makler, also ein Viertel zu ziehen und um 10 Euro Riester-Beitrag zu kämpfen oder um 5. Oder in Firmen zu gehen, wo die Leute vielleicht sagen, in meine BAV zahle ich nichts ein, ich nehme nur den Arbeitgeberzuschuss oder so. Erläutern Sie mal, was meinen Sie? Da über diesen Begriff bin ich echt ein bisschen gestolpert, weil das ist ja da übertragen Sie eine große Verantwortung auf die Leute. Was meinen Sie genau damit?
Meinen Sie jetzt den Begriff vulnerabel oder die Art und Weise, ob sich das kaufmännisch lohnt?
Ne? Sowohl als auch. Fangen wir mit vulnerabel an.
Ich würde mit dem Kaufmännischen anfangen, wenn ich darf. Also wir wissen ja, dass wirklich der überwiegende Teil von Produkten, von Versicherungsprodukten in Deutschland über einen provisionsbasierten Vertrieb an den Mann oder an die Frau gebracht wird. So. Und wir machen uns auch immer stark dafür, dass wir diese Optionen behalten. Mhm. Wir sagen immer, wir wollen die Koexistenz und wir möchten, dass der Kunde entsprechend wählt. Und wir wissen, dass die meisten Kunden diesen Weg wählen, weil ihnen die Rechnung damit nicht direkt gestellt wird. Und wir werben immer mit den Vorteilen, die ein Provisionssystem hat. Und dieses Provisionssystem hat halt eben auch den Vorteil, dass man, ich sag jetzt mal, quersubventionieren kann. Ne? Also, dass man x-mal berät, und nur einer schließt ab. Und die Kosten, die darüber entstehen, werden im Provisionssystem tatsächlich eben auch verteilt, mhm, übers Kollektiv und über die Zeit. Das ist das Prinzip, was wir haben. Und das betrifft eben auch diejenigen, die nicht große Sparfähigkeit haben oder die, sagen wir mal, weniger wohlhabend sind. Da ist es halt so, die im Zweifelsfall geht es bei denen um kleinere Beträge und andere, die größere Beträge anlegen, mit dem, was in ihren Produkten mitgetragen wird, finanzieren das auch mit. Okay. Und das ist also tatsächlich eine Möglichkeit, weshalb man es kaufmännisch möglich machen kann. Wir sehen ja in Ländern dort, wo Provisionssysteme verboten sind und wo man das über Honorare abwickeln muss, dass diejenigen, die es eigentlich am meisten bräuchten, dass sie jemand berät und ihnen sagt, wie sie für ihr Alter vorsorgen kann, bei begrenzten Kapazitäten, eben diese Beratung nicht mehr bekommen. Mhm. Oder auf anderen Wegen bekommen. Vulnerabel nochmal, ne? Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf diejenigen, die tatsächlich wenig Einkommen haben und nicht wirklich sparen können, sondern es bezieht sich natürlich auch auf Personen, die in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt sind, die ältere Leute sind beispielsweise oder die wenig Finanzbildung haben oder sowas. Also das müsste man weiternehmen.
Das sind fast
diesen,
alle.
Das müsste man, na, nicht alle. Also sie würde ich nicht dazu zählen, die Michaela definitiv nicht und mich auch nicht. Ne? Also es gibt schon solche und solche.
Ja.
Aber das Provisionssystem macht genau das möglich.
Das stimmt. Wo wir gerade beim Vertrieb sind, ich würde mit Ihnen noch einmal zwei Dinge, wir müssen mit Blick auf die Uhr ein bisschen gucken, aber nur mal so würde mich Ihre Meinung interessieren. Immer wenn ich den Staatssekretär Dr. Schmachtenberg treffe auf solchen großen Kongressen und Tagungen, also sozusagen den ersten Offizier des Arbeitsministeriums, sage ich jetzt mal, der sich um die Rente kümmert, dann sagt er immer, wenn wir in der BAV es nicht schaffen, im freien Markt auf eine Durchdringung von 80% zu kommen, dann würde er am liebsten eine obligatorische Lösung einführen, weil er sonst nicht sieht, wie man eben genau die wirtschaftlich vielleicht Schwächeren in den vulnerablen Gruppen dazu bekommt, das zu machen. Was würden Sie von so einer Lösung halten? Sind Sie ein Freund von obligatorischen Lösungen oder sind Sie eher marktliberal und sagen, das machen die Leute schon von ganz
also
alleine?
Wir sind kein Freund von den Obligatorien und führerweise wird auch häufiger über Obligatorien geredet, als dass sie wirklich eingeführt werden. Ne?
Der Riester-Rente.
Genau, also Sie wissen, was ich meine. Ne?
Auf
der anderen Seite muss man aber tatsächlich sagen, dass der Riester so weit verbreitet ist, das ist also schon eigentlich ein tatsächlicher Erfolg, diese Verbreitung. Mehr will ich dazu nicht sagen, aber um es ganz klar zu sagen, nein, wir sind keine Freunde von Obligatorien. Unabhängig davon, am Ausbau der kapitalgedeckten Zusatzvorsorge führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, das sieht auch Herr Schmachtenhagen so. Ne? Und wir haben dann die BAV und wir haben die PAV. Beides funktioniert ein bisschen anders und schließt auch andere Lücken, richtet sich auch an andere Menschen. Es ist ein Zusammenspiel letztlich von beiden. Und wenn wir überlegen, was da jetzt an Rentenpaketen noch vor uns liegt, wird das Thema ja tatsächlich auch angegangen. Sozialpartnermodelle beispielsweise in der BAV sind eine gute Sache, aber man muss tatsächlich auch überlegen, wie man außerhalb dieser Sozialpartnermodelle, erstens mal, wie man die pusht und das auf der anderen Seite auch, wie man außerhalb dieser Sozialpartnermodelle für mehr Verbreitung sorgt. Da gibt es Geringverdienerförderung, Garantien lockern und sonst was. Es gibt mehrere Ideen und wir bringen die Ideen in den Prozess auch ein. Wie gesagt, Fans von Obligatorien sind wir nicht.
Ja. Okay, dann kommen wir mal zum Ende. Ich habe mir ja zum Schluss noch ein, zwei, drei mit einem gewissen Augenzwinkern, aber auch mit ernst gemeinten Fragen rausgesucht und die teile ich jetzt mal geschwisterlich auf zwischen Ihnen. Frau Dr. Willert, Sie bekommen von mir die 15-minütige Audienz bei Olaf Scholz unter vier Augen. Was würden Sie ihm gerne sagen?
Also ich muss schon sagen, das, was im Moment Politik leistet über die ganzen Jahre hinweg mit den multiplen Krisen, die da sind, mit völlig überraschenden Entwicklungen, russischer Angriffskrieg und so weiter. Das zu meistern, das ist sehr respektabel, das braucht Zeit. Koalitionspartner sind auch nicht immer einfach, mit denen umzugehen. Und vielleicht sind die Entscheidungen im Einzelfall nicht immer gut nachvollziehbar, die da fallen, aber meinen großen Respekt, diese Aufgabe zu machen.
Das finde ich bemerkenswert. Also normalerweise antworten die Leute auf diese Frage immer was völlig anderes, aber das ehrt sie, dass wir einfach mal das anerkennen bei aller Kritik an die Regierung. Sie hat eben auch wirklich eine echt schwierige Phase zu meistern, das muss man eben dann so sagen. Na gut, also liebe Frau Stiller, dann komme ich zu Ihnen. Sie bekommen von mir den besten Werbeblock im öffentlichen rechtlichen Fernsehen. Das sind, habe ich mal gelesen, die letzten 90 Sekunden vor der Tagesschau. Was wäre Ihre Botschaft an die Zuschauerinnen und Zuschauer?
Ich würde mir natürlich mit Profis beraten, wie man die Botschaften, die ich bringen will, am besten verpackt und in diese 90 Sekunden hineinstopft. Aber ich würde sagen, an die Vermittelten war das eine Botschaft, ne?
Ja, dann haben Sie ja das ganze Volk. Also Sie haben dann ja, da gucken ja 10 Millionen Leute zu.
An alle Leute?
Ja.
Holen Sie sich Rat. Es gibt Profis, die mit Risiken umgehen können. Wir brauchen Unternehmertum, wir brauchen Mut. Dazu gehört immer auch Risiko mit dazu. Mhm. Aber wir können das. Und holen Sie sich Rat und holen Sie sich die Versicherer an die Seite. Das würde ich in irgendeiner Art und Weise tatsächlich verpacken und an der Ecke Mut machen.
Frau Dr. Willert, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
Ich habe tatsächlich Ich habe mir vom Volker Kutscher die Märzgefallenen aus der Reihe gelesen. Und ich fand das Wahnsinn, wie er geschafft hat, atmosphärisch die Zeit der Machtergreifung der Nazis einzufangen. Und mich hat das sehr betroffen gemacht, die Parallelen zu im Moment auch zu lesen und wahrzunehmen. Es hat mich erschrocken.
War es Richard von Weizsäcker, ne? Wer die Augen vor der Vergangenheit verschließt, wird blind für die Gegenwart. Ein gutes Beispiel dafür. Vielen Dank für diesen Tipp. Frau Stiller, Sie haben die Möglichkeit, noch einen Wunsch an die Vermittelnden zu richten. Was wäre Ihr Wunsch, wo Sie gerade ein paar hundert vermutlich am Äther haben?
Oh, verlassen Sie sich auf Ihre Stärken. Also wirklich, der Beruf ist so spannend, der ist so vielfältig. Jeder Tag ist irgendwo anders. Sie können global arbeiten, Sie können lokal arbeiten, Sie können im Büro arbeiten, Sie können haben jeden Tag mit Menschen zu tun. Sie haben Empathie, investieren Sie in Ihr Know-how, das zeichnet Sie aus und wie gesagt, fokussieren Sie sich auf Ihre Stärken. Das braucht Sie.
Allerletzte Frage, wer wird Fußball-Europameister?
Ist mir wurscht, der Beste. Beste und der es Beste möge ein so. Spannendes Turnier sein.
Dem schließen Sie sich an, Frau Willert, wie ich Ihr Lachen interpretiere, oder haben Sie einen Tipp?
Am Ende wird doch Deutschland Weltmeister, aber das passt jetzt hier nicht so.
Gut, wir warten es ab. Ich bin dabei, Ihnen Hauptsache ein spannendes Fußballfest, ein hoffentlich wieder so fröhlich mit vielen, vielen Gästen in unserem Land, die einfach Lust haben, gemeinsam fröhlich Fußball zu gucken. Liebe Frau Stiller, liebe Frau Dr. Willert, ich habe mich herzlich zu bedanken für Ihren Besuch beim Netfonds Versicherungstalk.
Gerne geschehen, sehr gerne.
Und das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 158 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Ja, ganz herzlichen Dank an Frau Stiller und an Frau Willert. Das hat riesen Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Und ich komme bestimmt wieder. Es gibt so viele Themen, über die wir noch sprechen müssen. So, und danke an euch alle natürlich fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es dann am 19. Juni 2024. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund, allen Kranken. Gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, euer Olli Bruns.